Radio 1. Die Sonntagsfahrer. Mit Patricia Pantl und Andreas Kessler.
Ja, herzlich willkommen. Schönen guten Tag.
Schön, dass Sie dabei sind. Du siehst halt so wild aus, wie so ein verrückter Professor. Was ist das, Dauerwelle?
Nee, ich übe gerade bei einer Laienoper und bin Leopold Löwenherz, der Tenor. Ja?
Ja?
Sowas, ja.
Ach, Quatsch.
Da muss man so eine Frisur tragen. Quatsch. Hab einfach mal keine Mütze auf.
Der Mann der vielen Talente, heute wieder hier in seiner Funktion als Autopapst. Und er hilft Ihnen sehr gerne, wenn Sie Probleme mit Ihrem Fahrzeug haben. 0331 70 99 111. Leopold Löwenherz oder auch Autopapst. Jetzt live auf Radio 1 mit den Audienzen.
Audienz beim Autopapst.
Man könnte auch sagen, wir sind hier heute bei den Wawuschels.
Du, nächstes Mal trage ich wieder Mütze.
Nee, sehr schön. Finde gut auch, dass du noch Haupthaar hast. Das ist beruhigend. Hallo, Rainer.
Ja, schönen guten Tag.
Guten Tag.
Was haben wir denn auf der Pfanne, Rainer?
Also, ich habe ein Volvo 940er, Baujahr 93.
Da rufst du dich an. Da kann doch gar nicht sein.
Eigentlich ist auch nichts. Bis auf Elektronik wahrscheinlich.
Ach so.
Ab und an, wenn ich längere Zeit gefahren bin und der Motor warm ist und ich ihn dann ausmache, springt er nicht wieder an. Und zwar nicht, dass der Anlasser ruckeln würde und es geht nicht, sondern der springt gar, also der, nicht mal der Anlasser zuckt. Das ist gar nichts.
Okay, also man kann zwar den Schlüssel drehen und die Lämpchen im Tacho gehen an,
ja,
aber sonst rührt sich gar nichts.
Gar nichts.
Werden die Lämpchen denn dunkler dabei?
Ja, so einen kurzen Augenblick werden sie dunkler, ja.
Okay, das kann also, dann gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder hängt der Magnetschalter, was gerne mal passiert nach einer längeren Fahrt, weil der dann eben richtig heiß ist und durch Korrosion und Verzunderung im Inneren eben schwergängig ist.
Der Magnetschalter sitzt wo?
Das ist so ein kleines Zylinderchen auf dem Anlasser. Der Anlasser sitzt zwischen Motor und Getriebe und da oben drauf ist sieht aus wie so ein Zylinder, das ist eigentlich ein dickes Relais. Und du kannst es am leichtesten finden, indem du einfach das Pluskabel von der Batterie verfolgst und das geht dahin.
Mhm.
Ja?
Gut.
Mhm.
Schönen Sonntag, Rainer.
Tschüss.
Danke.
Tschüss. Lieber Dr. Kessler, was war nochmal Verzunderung?
Verzunderung tritt auf, wenn an meistens Stahl der Kohlenstoff, der im Stahl gebunden ist, eben verbrennt und an der Oberfläche sich ablagert.
Das Verzunderung ist so, dass Feuer irgendwo halt einfärbt.
Du hast da bestimmt schon mal man könnte fast sagen, eine heiße Herdplatte gesehen. Da ist da auch immer so. Da sind auch häufig so eine schwarzen Krümel drauf, wenn die wieder erkaltet ist. Und das ist auch Zunder.
Ja, mit Herdplatten kenne ich mich sehr gut aus. Hallo Katrin.
Morgen.
Guten Morgen.
Ich habe folgendes Problem, so ähnlich wie der junge Mann mit dem Volvo. Ich habe einen Mercedes A160 Blue Efficiency und der macht genau dasselbe. Ich drehe den Schlüssel rum, die Zündung geht an, die Lämpchen werden aber nicht dunkler. Und bei dem Auto spielt es auch keine Rolle, ob der Motor warm oder kalt ist. Der springt einfach mal nicht an und ist dann wie tot.
Also,
und dann warte ich 30 Sekunden, mach das nochmal und dann geht's wieder. Mercedes hat schon ein Software-Update gemacht, hat nichts geholfen.
Okay, aber der zuckt überhaupt nicht, der macht gar nichts.
Nee, wie tot.
Wie tot.
Genau.
Nochmal so 30 Sekunden, um in sich zu gehen, bevor man losfährt.
Okay, da würde ich auch mal die Anschlüsse zwischen Batterie und Anlasser checken.
Ja.
Und das Zündanlassschloss.
Aha.
Ja, das ist ja auch nur ein Schalter, der durch den Schlüssel bedient wird und manchmal verbrennen die Kontakte.
Okay.
Patricia würde sagen, die verzundern.
Ja, der ist 8 Wochen alt, der Wagen.
Naja, da würde ich mir doch überhaupt keine Sorge machen. Ich würde den einfach hinstellen bei Mercedes und macht es einfach.
Dann sollen die das machen. Okay,
machen und dann anrufen, wenn es fertig ist.
Alles klar.
Ja?
Vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss, ja, tschüss. Und da ist noch der Heinz. Hallo, Heinz.
Ja, hallo. Ich habe einen Seat Cordoba, Baujahr 2004.
Ja.
55 kW, 16 Ventiler.
Ja.
Der hat an der Vorderachse ein Rütteln. Das ist schon vollkommen ausgewuchtet worden. Alles, was auszuwuchten ist. Jetzt letztendlich kommt also die Idee, dass es eventuell eine Antriebswelle sein könnte, die unwuchtig ist.
Ja.
Gibt's sowas?
Die ist gut, die Idee.
Gibt's sowas,
wie viele Kilometer hat der denn runter?
Knapp 60.000.
Baujahr 2004, also 7 Jahre alt. Also was wäre eigentlich, also ein Schaden an der Antriebswelle würde ich nach der Laufleistung nicht vermuten. Aber was sein kann, ist, dass die Fettpackung in dem Gleichlaufgelenk, dass die verhärtet. Also sowas kommt vor, 7 Jahre könnte schon sein.
Sagt der Meister in der Werkstatt, geht nicht.
Was? Dass die Fettpackung verhärtet?
ja, ja.
Geht nicht? Na, geht, hab ich schon erlebt. Ich habe die aufgemacht, ja. Da kam Krümel raus. Also,
kennt er nicht, hat er gesagt. Du hast ja schon mal sowas gesagt.
Ja, ja.
Ich hab ja schon mal so.
Na gut, kennt er nicht, man lernt ja nie aus. Nicht?
Ja, eben, hast du ja. recht. Ja.
Also
er sagt, da ist also nicht verhärtet. Also sonst hat ja schon öfter mal nachgesehen. Ne?
Okay, also dann könnte es natürlich sein, dass die Antriebswelle oder das Gleichlaufgelenk wirklich ein Ding weg hat. Ja, dann muss man es eben erneuern. Nicht? Und,
ja, ja.
Und ausprobieren kann man es eigentlich nur, indem man es austauscht und probiert. Ne?
Ja, kann man da noch mit fahren? Oder
ja, na klar.
Das wirklich bald, bald machen?
Man kann damit auch fahren, bis die Nerven verlassen.
Es drüttelt ja bloß immer nach ein paar,
ja, genau.
Ab 60 Kilometer aufwärts. Nicht?
Und Heinz, ist eine reine Nervensache.
Manche mögen das.
Ja, manche zahlen dafür sogar Aufpreise. Ja. Das heißt dann Vibrator.
Okay. Jutti, schönen Dank. Ja.
Tschüss.
Danke, tschüss.
Meinst du, kann man sowas nehmen als Vibrator?
Keine Ahnung. Ja. Wenn du dich da auskennst, dann erzähl uns
also
gerne.
Ich mag sowas nicht. Nee. Ich mach's weg.
Ich war noch bei der Fettpackung.
Du warst bei der Fettpackung.
Wieder interessant.
Das ist wahrscheinlich ein molybdenverseiftes Mehrzweckfett. Was
ein molybdenverseiftes?
Ja, als Notlauf-Additiv.
Es soll noch mal jemand sagen, dieses wäre nicht Bildungsradio. Nur verstehen müssen Sie schon selbst.
Die Sonntagsfahrer.
Wasser predigen und Wein trinken, das kommt nämlich nie gut an. Und wenn der geneigte Kirchenvertreter seinen Schäfchen mittlerweile durchaus auch den Klimaschutz zur Weltrettung predigt, dann ist es doch mal interessant zu gucken, wie die Herren Kirchenoberen selber so unterwegs sind. Die Deutsche Umwelthilfe hat in diesem Jahr zum ersten Mal einen Dienstwagencheck bei evangelischen und katholischen Kirchenvertretern durchgeführt und deren Fahrzeuge auf ihre Umweltverträglichkeit getestet.
Und ob aus den Kaleschen jetzt schwarzer oder weißer Rauch herauskommt, das verrät uns jetzt Barbara Göppel, die bei der Deutschen Umwelthilfe für den Dienstwagencheck mitverantwortlich war. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Sie haben den Dienstwagencheck ja bei 46 Kirchenoberhäuptern in ganz Deutschland durchgeführt. Was genau haben Sie denn dabei untersucht?
Wir haben sozusagen die Kirchenoberhäupter befragt nach ihrem Dienstwagen, also natürlich nach dem Modell, nach der Motorisierung, nach den CO2-Emissionen und dem Benzinverbrauch.
Was waren denn die demütigen Diener Gottes eigentlich für Autos? Dicke Dienstschlitten oder doch so enthaltsame Kleinwagen?
Enthaltsame Kleinwagen, das wäre schön, ist aber leider nicht so. Wir haben ja eine grüne, gelbe und rote Karte verteilt. Und die grüne Karte steht für die Wagen, die besonders ökologisch, also wenig Emissionen, ausstoßen. Und das sind leider nur 4 von den gesamten Befragten. Und der Großteil der Befragten, die haben eine rote Karte bekommen. Das bedeutet, diejenigen, die wirklich mit dicken Schlitten unterwegs sind, und das sind insgesamt 26 der gesamten Befragten. Also kann man schon sagen, in der Tendenz ist es leider so, dass die Oberhirten dann noch die großen, dicken Autos fahren.
Politiker und auch Managerdienstwagen untersuchen Sie bereits seit einigen Jahren auf Umweltfreundlichkeit und stellen da auch jedes Jahr die Studie der Öffentlichkeit vor. Was ist denn oder wie ist das Ergebnis dieser Kirchenwagen dazu im Vergleich zu bewerten? Sind die jetzt schmutziger oder ähnlich zu bewerten? Fährt immer, wer Macht hat, einen dicken Schlitten, der doch noch zu viel auspustet?
Also generell muss man sagen, wir haben ja die Umfrage bei den Bischöfen oder den Kirchenoberhäuptern in diesem Jahr zum ersten Mal durchgeführt und dafür war zumindest die Antwortbereitschaft schon mal gut. Im Vergleich zu den anderen Umfragen, also bei den Politikern, bei den Bundesämtern und bei den Unternehmensführern, kann man sagen, dass sich das eigentlich ähnlich verteilt. Also bei den Politikern wird es tendenziell besser, aber da machen wir die Umfrage auch schon seit 5 Jahren und da lässt sich tatsächlich auch ein Trend erkennen, dass zunehmend dann stärkeres Bewusstsein entsteht, dass man auch darauf achten soll, mit was man da sozusagen jeden Tag durch die Gegend fährt.
Gab es denn konfessionelle Unterschiede? Waren die einen sauberer als die anderen?
Ganz geringfügig würde ich sagen. Also diese grüne Karte, von der ich vorhin schon gesprochen hatte, die haben tatsächlich nur evangelische Kirchenoberhäupter bekommen. Und auch der größere Teil der roten Karten landete bei den katholischen Kirchenoberhäuptern. Also tendenziell ist die evangelische Kirche ein bisschen besser als die katholische.
Gab es bereits Reaktionen der Kirche auf die Ergebnisse, beziehungsweise was würden Sie sich denn da wünschen?
Es gab Reaktionen aus den Gemeinden, die auch schon im Vorfeld der Umfrage sich bei uns gemeldet haben, weil sie eben erfahren hatten, dass wir diese Erhebung machen, die uns auch zugesprochen haben, das zu tun. Weil sich wohl immer wieder auch in den Gemeinden und es auffällt, dass dort sozusagen Umweltbewusstsein gepredigt wird, aber bei dem einzelnen Oberbischof oder Oberhirten ist es noch nicht angekommen. Und auch im Nachgang haben sich einige bei uns gemeldet, die uns bestärkt haben, darin diese Untersuchung auch nochmal im nächsten Jahr wieder zu wiederholen. Wir hatten noch so einen kleinen Disput mit der Frau Junkermann. Das ist von der Mitteldeutschen Evangelischen Kirche, die Bischöfin, die sozusagen auf ein emotionsstärkeres Auto umgestiegen ist, erst kürzlich, obwohl die Gemeinde auch ein Programm fährt zum Klimaschutz und sie selbst aber eben jetzt ein ziemlich emissionsstarkes Auto durch die Gegend fährt. Sie hat uns dann verraten, dass ihr das ärztlich verordnet wurde wegen ihres Rückens, weil da ein besonders gesundheitsfreundlicher Sitz in diesem Auto sei und deswegen musste sie abwägen zwischen Umweltverträglichkeit und ihrer eigenen Gesundheit. Gut, da kann man vielleicht im nächsten Jahr was machen, dass man nochmal mit dem Autoanbieter spricht, ob
Sitzkissen zu häkeln.
Genau.
Aber ab jetzt fährt der Mahner mit. Die Deutsche Umwelthilfe hat in diesem Jahr zum ersten Mal die Autos der Kirchenoberen, evangelischen wie katholischen, getestet und kam zu einem noch erschütternden Ergebnis. Aber es ist ja Zeit, um Buße zu tun bis zum nächsten Jahr, bis zur Folgestudie. Herzlichen Dank. Wir sprachen darüber mit Barbara Göppel, die bei der Deutschen Umwelthilfe diese Studie mit angefertigt hat. Schönen Sonntag noch.
Radio 1. Die Sonntagsfahrer.
Wenn man noch einen alten hat, dann führt es regelmäßig zu Lachanfällen, wenn man ihn rausholt und zeigt. Denn komischerweise sind Fotos in Führerscheinen von einem besonderen Charme. Mit 18 hat man irgendwie noch so diesen Blick voller Hoffnung auf die Welt, aber auch Überreste dicker Baby-Pausbacken, verbunden mit optischer Geschmacksverirrung. Der Führerschein, ein ganz besonderes Dokument, auch ja, weil man ihn braucht, um überhaupt Auto fahren zu dürfen. In Deutschland haben ihn mehr als 46 Millionen Menschen, aber das Auto feiert in diesem Jahr seinen 125. Geburtstag und der Führerschein wird 100.
Und auf dieses Dokument blickt jetzt eine Wanderausstellung zurück, auf die Geschichte des oft buschikos Lappen genannten Fahrerlaubnisdokumentes. Zurzeit gibt es in Zwickau eine Ausstellung, die macht dort Station. Geschäftsführer des August-Horch-Museums ist Rudolf Vollenhals und der kennt sich natürlich mit der Ausstellung wunderbar aus. Guten Tag.
Guten Tag.
Erinnern Sie sich denn noch an Ihre Führerscheinprüfung?
Ich kann mich da noch ganz gut erinnern. Es war vor über 40 Jahren, genau 42 Jahren. Und es war ein ganz aufregender Tag. Aber es ist alles gut gelaufen und ich habe den Führerschein auf Anhieb bekommen.
Und haben Sie auch so ein schickes Foto drin, über das Sie heute noch manchmal lachen?
Ich habe heute noch meinen sogenannten grauen Lappen. Ich habe ihn nicht umgetauscht und da sehe ich wirklich noch ganz toll aus, muss ich sagen.
Das wäre eigentlich auch mal eine Ausstellung wert. Fotos in Führerschein. Ich glaube,
das wäre richtig, ja.
Am 3. Mai 1909 wurde der Führerschein im Deutschen Kaiserreich eingeführt. Warum eigentlich damals vor 100 Jahren?
Ja, das Deutsche Kaiserreich war ja kein Reich in dem Sinne, wo eine einheitliche Gesetzgebung vorhanden war, sondern im Deutschen Kaiserreich gab es also viele verschiedene Herzogtümer und sonstige Großkönigreiche. Und jedes Königreich oder Herzogtum hatte seine eigenen Verkehrsregeln. Und da war es manchmal dann schon so, wenn man mit dem Auto von einem Land, in Anführungszeichen, zum anderen fuhr, musste man an der Grenze den Führerschein zeigen und wenn das andere Land damit nicht einverstanden war, durfte man nicht weiterfahren.
Hat man sich das tatsächlich aber neu ausgedacht? Also gab es irgendwelche Verkehrsdokumente, die man auch vorher schon brauchte beim Kutschfahren oder so? Oder
ja, es gab auch vorher schon, zum Beispiel 1873 gab es schon für Kutscher und Pferdeomnibus Fahrerlaubnisse. Dann später mit dem Beginn des Fahrradfahrens wurden auch schon bestimmte Dokumente ausgestellt, wie zum Beispiel die bayerische Velozipedfahrerlaubnis. Und solche Dinge wurden vorher schon gemacht. Sie hatten auch diverse verschiedene Namen, wie zum Beispiel Motorwagenerlaubnisschein oder Lenkerausweis oder Prüfungsattest für Führer von Kraftfahrzeugen. Dann Kraftwagenbedienfähigkeitszeugnis oder einfacher Test. Oder Bescheinigung über die Prüfung von Kfz-Führern und lauter solche verschiedene Dinge gab es da, ja.
Wer hat denn die Prüfung abgenommen? Kriegte man den einfach so, diesen Schein, oder musste man damals auch schon eine Fahrprüfung machen? Dann stellt sich natürlich dann auch gleich die Frage, wer brachte den Prüflingen bei, wie man fährt?
Ja, es wurden damals schon Anfang des 19. Jahrhunderts Fahrschulen gegründet. Zum Beispiel in Aschaffenburg gab es eine Fahrschule, in Hamburg gab es eine Chauffeurschule und diese Kurse endeten jeweils mit einer Fahrerlaubnis, die dann in dem jeweiligen Herzogtum oder Königreich entsprechend genehmigt worden ist.
Irgendwie vergleichbar mit unserer heutigen Prüfung, die wir ablegen müssen?
Sicherlich nicht. Es gab ja auch noch bei Weitem nicht die Verkehrszeichen wie heute. Die Prüfungen waren sicher einfacher, aber die Grundregeln, die waren auch damals schon gültig.
Und
rechts vor links und so, das gab es natürlich auch damals schon.
Gab es eigentlich irgendwelche Einschränkungen, was Frauen betraf? Also wählen durften wir damals noch nicht, aber durften wir schon Auto fahren und auch einen Führerschein machen?
Die Frauen durften zwar Auto fahren und auch einen Führerschein machen, aber nur mit Zustimmung des Mannes. Diese Regel wurde erst 1958 aufgehoben. Höre und staune.
Ich habe aber in der Ausstellung gestern in Zwickau habe ich Führerscheine gesehen von Frauen, von türkischen Frauen. Und da ist es ja, glaube ich, noch ähnlich oder war jedenfalls ähnlich so.
Ja.
Wo haben Sie die eigentlich her? Haben die Ihnen die zugeschickt oder?
Die Ausstellung, die stammt ja nicht von uns. Diese Ausstellung ist eine Wanderausstellung, die wir geliehen haben. Und da gibt es drei Personen, die diese Ausstellung gemacht haben. Das ist der Herr Fritz Hahn, der auch ein Technikarchiv unterhält und seit 30 Jahren diese Dinge sammelt. Der wird unterstützt von seinem Sohn Mika Hahn und einem Herrn Klaus Samrowski. Diese drei Personen haben diese Ausstellung zusammengestellt und die geht nun in Deutschland auf Tour.
Was sieht man denn alles da dann ganz genau in der Ausstellung?
Also da sieht man über 200 Führerscheine zum Beispiel, natürlich die ganze Beschreibung der Geschichte, wie das Ganze war. Es kommt auch in Bezug auf die verschiedenen Epochen des letzten Jahrhunderts. Zum Beispiel wird auch über durch Wehrmacht gesprochen, was es da für Führerscheine gab. Es wird über speziellen Lastwagen gesprochen. Es wird über den Chauffeur des Kaisers gesprochen. Da gibt es auch eine ganz nette Anekdote. Weil die Fahrerlaubnisse, die es vor 1909 gab, die mussten dann umgestellt werden. Und zwar bis zum 4.3.1911. Und der Chauffeur vom Kaiser hatte eben vergessen oder wollte einfach nicht seinen Führerschein umstellen lassen. Das gleiche war mit August Horch. Es wird auch immer behauptet, August Horch hatte nie einen Führerschein. Das ist in der Grundaussage richtig. Er hatte vor 1909 schon einen Führerschein, hat aber auch nicht umgemeldet und konnte daher keinen Führerschein mehr machen und haben. Ist also jahrelang dann ohne Führerschein gefahren.
100 Jahre Führerschein, die Ausstellung fährt sozusagen durch die Lande, eine Wanderausstellung, die zurzeit in Zwickau Station macht. Und wir sprachen drüber mit Rudolf Vollenhans, dem Geschäftsführer des August-Horch-Museums, wo die Ausstellung zu sehen ist. Herzlichen Dank und einen schönen Sonntag noch.
Tschüss.
Danke, gleichfalls. Tschüss.
Die Mitfahrzentrale.
Es waren die 90er Jahre und aus jedem Radiogerät schallte dieses Lied. Blümchen. Und jetzt die Frage, was haben Blümchen und Alexandra?
Mein Freund der Baum ist tot.
Also was haben die beiden gemeinsam? Aufs erste Hören vielleicht nicht viel, aber gut 15 Jahre nach den ersten Blümchen-Erfolgen in den 90ern hat sie A, das Blümchen abgelegt, ist B, eine erwachsene Jasmin Wagner geworden, die C, zurzeit im Schlossparktheater in dem Stück Alexandra, die Sängerin Alexandra spielt. Da haben einige vielleicht erstmal geguckt, gestaunt und gedacht, ach guck an, ob die das kann. Andere, wie Andreas Kessler, gefallen ihr bestimmt besser, denn der hat mit dem Namen Jasmin Wagner nicht mal mehr Blümchen in Verbindung gebracht. Und die Kritiker urteilen erstaunlich gut. Und wir freuen uns jetzt famos, dass du heute unsere Mitfahrerin bist. Hallo Jasmin Wagner.
Hallo.
Wie sehr nervt dich das eigentlich, dass diese Blümchenzeit dir doch irgendwie immer weiter anhängt und immer wieder rausgeholt wird?
Naja, sie ist Teil meiner Biografie. Das wird sich natürlich nie in Vergessenheit bringen lassen und das soll es auch gar nicht. Für mich war das eine sehr schöne Zeit, eine wichtige Zeit und auch eine Zeit, die mir all die weiteren Schritte ermöglicht hat. Und in der Regel ist es so, dass die Leute, wenn sie mit mir reden, eigentlich nicht mich als Blümchen ansprechen. Also mir persönlich passiert das überhaupt gar nicht.
Die meisten erinnern sich ja auch gerne, denn da waren sie 10 Jahre jünger und liebten die Musik.
Absolut. Und mittlerweile gibt es ja recht viele 90er-Partys und da hüpfen sehr erwachsene Menschen, so wie ich, mitunter rum. Und bei meiner ersten 90er-Party hatte ich total Schiss, was jetzt passiert, als die ersten Töne von Bumerang kamen. Aber alle haben abgefeiert und waren selig. Und ja, Teil des Ganzen zu sein, macht mich glücklich. Aber ich bin ja auch in einer sehr entspannten Lage, weil ich einfach auch mich rechtzeitig abnabeln konnte.
Wir fangen trotzdem jetzt in der Zeit an. Mit 15 hattest du die ersten Bühnenerfahrungen, also Jet-Set-Leben, hier Auftritte, da Auftritte, aber natürlich keinen eigenen Führerschein. Das heißt, du musstest wie so ein Tennismädchen von Mami rumkutschiert werden?
Ja, am Anfang war es Mama, weil mir Taxifahrer nicht ganz geheuer waren. Und dann waren es Taxifahrer vornehmlich. Und dann habe ich auch nicht sofort meinen Führerschein gemacht, sondern erst mit 21, weil es mir wirklich auf den Deckel ging, dass meine Mutter immer wusste, was ich tue.
Hattest du denn da schon ein bisschen Fahrpraxis oder musstest du ganz normal hart durch die Fahrschule durchgehen?
Ich hatte ein wenig Fahrpraxis, weil meine Kumpels, die damals schon Führerscheine hatten, mich immer haben fahren lassen. Dann sind sie nachts irgendwie in den Wald und dann bin ich so immer so haarscharf an Bäumen vorbei. Und das fand ich natürlich wahnsinnig aufregend, dass ich da schon ein bisschen üben konnte. Und dann gibt es ja sowas wie diesen ADAC-Übungsplatz. Da habe ich dann auch rechts und links abbiegen gelernt. Und die Praxis dann selbst, die war nicht das Problem. Bei der Theorie war ich ein bisschen naiv. Ich wollte halt die Erste sein, die ohne zu lernen durchkommt. Das gelang halt nicht.
Gab's noch nie einen, glaube ich, bisher.
Wir haben natürlich auch in den alten Sachen gekramt und einen alten Song gefunden, in dem du über einen oder vielleicht auch deinen Führerschein singst.
Ich hab den Führerschein und steige in mein neues Auto ein. Ganz allein.
Die Welt gehört mir. War das so ein Gefühl, das du damals dann hattest, als du den Führerschein tatsächlich dein eigen nanntest?
Total. Den Führerschein bestanden zu haben, das war super. Ich habe dann auch sofort meiner Mutter, die mich da abgeholt hatte, gesagt, Platz da, jetzt fahr ich. Und die hat dann immer heimlich mitgebremst, die war ganz verkrampft. Und ich fand es super. Ich habe mir sofort vorgenommen, nach Amsterdam zu fahren und überall hinzufahren, einen Roadtrip durch Europa zu machen. Die Pläne habe ich nie ganz umgesetzt. In Amerika habe ich dann meine Roadtrip-Erfahrungen gemacht.
Dein erstes eigenes Auto war ja ein Golf, den hast du dir mit deinem Bruder geteilt und ging das problemlos ab? Also normalerweise, wenn ich mir vorstelle, ich müsste mir mit meiner Schwester ein Auto teilen, es würde wahrscheinlich Mord und Totschlag geben.
Heute teilen wir uns auch noch ein Auto in der Familie und damals war es eben dieser schöne Golf, der war gerade neu, dieser wunderbare Golf mit dem blauen Licht und wir fanden ihn wunderbar und wir hatten ihn genau 2,5 Wochen, dann ist mein Bruder nämlich aus der Straße, wo wir wohnten, rausgefahren und hatte sofort einen Totalschaden und das war's dann für den Golf. Ich habe ihn, glaube ich, nur 1,5 Mal gefahren.
Da hast du deinen Bruder richtig gern gehabt, oder?
Naja, es tat mir total leid für ihn. Also es war halt wirklich, wirklich eine üble Geschichte. Also da war nicht so viel Ärger, sondern ich war einfach froh, dass das so abgelaufen ist, dass sich keiner ernsthaft verletzt hat. Wenn Autos sich verletzen, ist nicht so schlimm.
Wir wissen jetzt, dass in der Familie Wagner zumindest dein Bruder schon mal nicht so gut Auto fährt. Wie würdest du deinen eigenen Fahrstil beschreiben?
Also ich fahre recht unvernünftig, muss ich sagen. Aber es gibt Sachen, auf die ich Wert lege. Und zwar ist das Blinken. Ich hasse Leute, die nicht blinken. Es ist so furchtbar. Die Leute haben total verlernt zu blinken. Die machen einfach rechts, links und wechseln die Spur, ohne es anzumerken.
An dieser Stelle könnten wir so eine Bürgerinitiative. Rufst du denen dann auch wütende Worte zu, wenn die nicht blinken?
Total. Und ich blink und hub sie an. Aber meistens ist ihnen das natürlich auch egal, weil wenn ihnen das schon so egal ist, den Leuten nicht anzuzeigen, was sie vorhaben, dann sind die eh in einer komischen Haltung zum Leben, finde ich. Und ansonsten fahre ich immer mit einer Hand. Ich weiß, das sollte man nicht, aber ich habe irgendwie so ziemlich so ein Cowboy-Fahrstil.
Ah, okay.
Also das Lenkrad hat meistens nur eine Hand.
Sieht einfach lässiger aus. Und im Sommer hängt wahrscheinlich der andere Arm dann so richtig schön aus dem Fenster, oder?
Ja, mit dem anderen Hand bin ich dann mit anderen Dingen beschäftigt. Also da will ich mich natürlich nicht mit einem heiligen Schein jetzt selbst
Okay, führt ja perfekt zum Mitfahrercheck. Den machen wir hier immer, um herauszufinden, wie gut oder wie schlecht die Leute denn psychologisch drauf sind, was Autofahren betrifft. Wir fangen eine Frage an.
Ein Satz
an und du beendest ihn spontan.
Okay? Sehr gern.
Also, erste. Mein Traumwagen wäre ein
Toyota Prius.
Meinen zweiten hast du schon vervollständigt. Ich hasse, wenn andere Verkehrsteilnehmer, du kannst jetzt das zweite, was du hast, sagen. Blinken hatten wir schon. Ich hasse, wenn andere Verkehrsteilnehmer.
Ich hasse, wenn andere Verkehrsteilnehmer hupen, ohne dass es einen Grund gibt.
Wenn ich jetzt einen Blümchensong im Auto höre, dann.
Dann drehe ich ihn lauter und drehe das Fenster runter, damit alle sich mitfreuen können.
Richtig gut am Autofahren finde ich,
dass man laut Musik hören kann dabei und recht viel vom Alltagsstress dabei los wird, indem man laut mitsingt.
Auf meinem Originalführerscheinfoto sehe ich aus wie?
Wie ein übermüdeter Mensch, der vergessen hat, ein Foto vorzubereiten und das schnell nachholen müsste.
Jasmin Wagner, heute bei uns in der Mitfahrzentrale und heute Abend in wenigen Stunden schon wieder auf der Bühne. Ist man da eigentlich noch aufgeregt, wenn man so ein paar Vorstellungen schon hinter sich hat?
Das Spannende am Theater ist, dass ja jede Vorstellung auch ein bisschen anders ist. Also es ist immer wieder so, dass ich mich drauf freue. Aber ich merke halt, wie es wie es den Leuten total Freude macht. Und wir haben halt eigentlich total viel Spiellaune. Also im Schlossparktheater auf der Bühne zu stehen, ist einfach toll. Also Aufregung ist es nicht. Ich freue mich einfach.
Zu sehen also heute Abend ab 20 Uhr im Schlossparktheater in dem Stück Alexandra, wo sie die Hauptrolle spielt. Und werte Radio 1 Hörerinnen und Hörer, wir verlosen 2x2 Karten für die Vorstellung heute Abend. 0331 70 99 11. Die Voraussetzung ist, dass Sie wenigstens einmal den Refrain von Herz an Herz anstimmen am Telefon. Ja. Jasmin, vielen Dank.
Dankeschön.
Schönen Sonntag noch.
Toi,
schönen Sonntag.
Toi, heute Abend. Ja?
Cool. Tschüss.
Audienz beim Autopapst.
Er versucht sein Bestes, dass alles wieder gut ist, zum Beispiel bei dem Wagen von Alexandra. Hallo.
Hallo, hier ist Alexandra.
Sehr schön. Der Autopapst ist Ihre, ein Stück weit.
Ein Stück weit, ja. Schieß los, Alexandra.
Und zwar habe ich, oder wir haben einen Daihatsu Core Baujahr 2006, vor kurzem erworben, der hat knapp 70.000 Kilometer runter. Ist ein Gebrauchtwagen und den haben wir halt vor kurzem erst erworben und wir haben ein Problem, es liegt mich da, also es ist das, dass wir, also im Leerlauf, wenn man dann 2 bis 3 Mal auf die Bremse drückt, sich die Drehzahl des Autos erhöht und dann fällt diese wieder.
Ja, okay. Es ist fast normal, denn wenn man 2 bis 3 Mal auf die Bremse tritt, ist der Bremskraftverstärker leer und saugt Unterdruck sozusagen, also populärwissenschaftlich ausgedrückt. Und das wiederum verändert natürlich den Druck im Saugrohr und die Gemischzusammensetzung und dann fängt der Leerlaufregler an, da irgendwie reinzuregeln, was man vielleicht ändern könnte, aber solange der Motor nicht ausgeht und sich das von alleine wieder beruhigt, zeitnah, würde ich daran nichts ändern.
Das heißt, Sie haben aber gerade Angst, Sie hätten was gekauft, was einen Fehler hat. Deswegen diese Aufmerksamkeit.
Richtig, genau, weil wir halt ziemlich aufmerksam halt uns auch natürlich die Autos angucken, beziehungsweise irgendwie
auf der einen Seite,
sensibel darauf sind.
Auf der einen Seite sehr sensibel und auf der anderen Seite natürlich dann auch nicht genügend informiert, um zu erkennen, ob es nun wirklich ein Fehler ist oder ganz normal.
Du sagst, es ist normal.
Könnte man so sehen. Andererseits habe ich auch noch eine kurze Information, also eine kleine Information hinten ran, dass das Bremspedal halt so ein bisschen gummihaft ist. Also man drückt drauf und es wird nicht, ne, wenn man 2- und 3-mal drückt oder pumpt, dass es dann irgendwie stabil wird, sondern es ist dann immer noch so ein bisschen.
Ja, aber es ist so. Das ist einfach so, ja. Ich meine, es ist erstmal ist es ein kleines Auto mit einer kleinen Bremsanlage und immerhin hat er ja einen Bremskraftverstärker. Solange der Wagen bremst und solange die Sache auch kontrolliert sich dann wieder normalisiert, ist alles schön. Der Daihatsu darf man ja nicht vergessen, die Corore ist ein kleines Auto, ja, mit zwei Zylinder.
Alexandra und ihr Mann gerade so fahren, immer völlig aufmerksam. Guck mal, jetzt, wenn ich so.
Man gewöhnt sich dran, Alexandra, man gewöhnt sich dran. Wenn du damit jetzt in die Werkstatt gingest, ja, dann würden sie dir wieder sonst was erzählen. Nur wenn echte Fehlfunktionen auftreten, dann in die Werkstatt.
Okay. Alexander, fahren Sie entspannt und freudvoll.
Ja? Super, ich werde es meinem Vater mitteilen.
Okay, gut. Okay,
tschüss. Danke, tschüss.
Ups, es war nicht Ihr Mann, es war Ihr Vater. Hallo, Yvonne.
Hallo.
Ja.
Und?
Ich habe einen 17 Jahre alten Tigra und seit ungefähr 4-5 Wochen dröhnt das Hinterrad. Ungefähr bei 40 km/h, 50 km/h fängt es an, richtig tierisch laut zu dröhnen. Also ich habe es mitgekriegt, weil es sich halt anders anhört als sonst. Mhm. Dann ab 80 wird es richtig laut. Mhm. Normalerweise sagt mein Onkel, okay, wenn irgendwas ist, Radio lauter drehen.
Ja, also
aber ich mache mir ein bisschen Sorgen. Aber das, was ich nicht verstehe, ist, dass er, wenn ich so um 90, 100 fahre, ist es, als wäre es eine Amplitude und der würde sich dann einpegeln. Und dann,
also eine Schwingung dann. So.
Ja, genau. Ich bin mit meinem Onkel mal gefahren, der arbeitet bei der Dekra in Berlin und er meinte, es wäre das Radlager.
Ja.
Das Problem ist, dass er sagt, dass es sich irgendwann querstellen könnte und dann wäre es das.
Ja, der hat
und
deinem
Onkel glaubst du aber nicht genug und fragst lieber nochmal beim
Amazon. Nicht wirklich, weil er mich fahren lässt. Und
das ist eigentlich, also da muss man wirklich, da müsste man dem Onkel mal den Hosenboden stramm ziehen. Der kann eigentlich nicht auf der einen Seite sagen, es kann fressen und das Rad blockieren und dann stellt sich der ganze Wagen quer und auf der anderen Seite tut er nichts.
Ja.
Also da würde ich mal ein ernstes Wort mit ihm sprechen, denn wenn du meine Nichte wärst, ja, dann würde ich wahrscheinlich sofort zum nächsten Ersatzteilladen gehen und mir 2 neue Radlager kaufen und die einbauen. Was bei einem Tigra kein Problem ist.
Könnte das Tatsache des Radlagers sein?
Ja, ja, also mit 100%iger Wahrscheinlichkeit sogar.
Alles klar.
Rechte also, Seite wahrscheinlich, nur noch, oder?
Ja, genau, rechts hinten. Ja. Das hört sich an, als würde das Chassis durchgerostet sein und ich höre den Straßenlärm. Ja. Also ist richtig
laut. Ja, genau. Und da ist, also rechts hinten deswegen, weil das ist das Rad, was beim Einparken immer an Bordstein remmelt. Und irgendwann platzt das Radlager eben mal bei einem 17 Jahre alten Auto. Gott sei Dank kostet ein Radlager, weiß ich nicht, 30 oder 40 Euro.
Nächste Fahrt definitiv Werkstatt.
Yvonne. So ist es.
Und letzte Fahrt.
Ja.
Perfekt.
Tschüss, Yvonne.
Okay. Danke.
Die Sonntagsfahrer. Der Fahrzeugbrief.
Im Jahr 1967 sitzt Jan Wilsgard vor seinem Skizzenblock und zeichnet. Der 42-jährige Chefdesigner der schwedischen Automobilmarke Volvo soll etwas retten, was eigentlich nicht mehr zu retten ist. Das Volvo Sportcoupé P1800. Das Modell hinkt der Zeit hinterher und soll gänzlich rund erneuert werden. Dieter Günther, Motorjournalist und Autor des Buches Volvo P1800. Sportliche Eleganz aus Schweden.
Auch Schönheit kommt natürlich in die Jahre und das gilt eben auch für den 1800. Der 1800 war 1961 in Serie gegangen, war also Mitte der 60er Jahre doch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Da beschloss nun Volvo, dass man etwas Neues machen müsse. Allerdings sollte auf der vorhandenen Basis etwas Neues entwickelt werden.
Vor allem über die Heckpartie des veralteten Sportcoupés soll Wilsgard sich Gedanken machen. Volvo-Vorstand Thor Berthelius verlangt einen ungewöhnlich großen Kofferraum, in dem sich bequem eine komplette Golfausrüstung unterbringen lässt. Ein Grund für die ungewöhnliche Vorgabe ist auch die anstehende Steuererhöhung für Sportwagen in den USA.
Das hat er genau getan, der Jan Wilsgard. Er hat ein Auto geschaffen, das eben tatsächlich diese Vorgabe erfüllte. Und daraus ergab sich natürlich auch die Besonderheit, dass dieses Heck dem Auto eben tatsächlich Profil und Linie gab.
Jan Wilsgard lässt sich etwas Einzigartiges einfallen. Er ersetzt das alte Heck des Sportcoupés durch eine langgezogene Kuppel. Besonderer Blickfang ist die durchsichtige Heckklappe, die komplett aus Glas gefertigt ist. Als der Sportkombi 1800 ES im August 1971 der Öffentlichkeit vorgestellt wird, sorgt vor allem diese gläserne Heckklappe für reichlich Gesprächsstoff. Sie ist es, die dem neuen Volvo-Modell zu seinem Spitznamen verhilft, unter dem es allgemeine Berühmtheit erlangt. Schneewittchen-Sarg.
Der Fahrzeugbrief. Die Sonntagsfahrer. Jeden Sonntag von 12 bis 14 Uhr auf Radio 1.